Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem spannenden Titel Vom Profisport ins Management, was Unternehmer vom Leistungssport lernen können. Erfolgreicher Unternehmer oder kreativer Visionär? Was davon bringt heute noch einen echten Wettbewerbsvorteil? Mein heutiger Gast beweist, dass diese Frage falsch gestellt ist und dass gerade die Kombination beider Welten zum Erfolg führt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sparrings Lounge für Entscheider. Ich bin Tobias Bobka und heute habe ich einen Gast bei mir, dessen Lebensweg so ungewöhnlich wie zugleich inspirierend ist. Vom Profisportparkett der zweiten Basketball-Bundesliga in die kreative Welt der Spieleentwicklung, in Top-Management-Positionen bei Gameforge, Bauer Media, Verifox und wesentlich mehr, bis hin zum visionären Unternehmer. Mein heutiger Gast verkörpert wie kaum ein anderer, was es bedeutet, strategisches Denken, kreative Visionen und unternehmerischen Geist erfolgreich zu verbinden. Viele von Ihnen kennen das Gefühl. Sie suchen nach dem perfekten Gleichgewicht zwischen betriebswirtschaftlicher Vernunft und kreativer Innovation. In genau diesem Spannungsfeld bewegt sich mein heutiger Gast mit bemerkenswertem Erfolg. Wie aber lässt sich kreatives Potenzial in moderne, nachhaltige Geschäftsmodelle überführen? Und welche Strategien helfen uns, den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Innovation zu meistern? Und wie kann die Digitalisierung eigentlich in unserem unternehmerischen Vorhaben auch Antrieb verleihen? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit meinem Interviewgast. Deswegen nochmal der Titel Vom Profisport ins Management, was Unternehmer vom Leistungssport lernen können. Und damit herzlich willkommen, Arne Kaiser.
Ja, danke, Tobi. Freut mich, hier sein zu können.
Ja, wird Spaß machen. Wir haben so viele spannende Themen vor und ich bin absolut überzeugt davon, dass viele Unternehmer da draußen danach einen anderen Blick auf das Thema Leistungssport haben werden und auch über die Kombination mit unternehmerischer Vision und auch spielerischem Antrieb. Da bin ich mir absolut sicher.
Das hoffe ich doch.
Ja. Arne, deine Karriere hatte ich ja vom Basketball, Profibasketball in die Führungsetagen namhafter Unternehmen über die Beratung bis hin schließlich dann auch zum Unternehmen geführt. Und als Unternehmer ist es ja eine besondere Herausforderung. Was sind denn so die wertvollsten Lektionen, die du auf diesem ungewöhnlichen Karriereweg mitnehmen konntest oder auch gelernt hast?
Das auf eine Formel runterzubrechen, ist, glaube ich, unmöglich. Aber es gibt zwei wesentliche Lektionen, die ich mitgenommen habe. Ja. Das eine ist niemals aufgeben und das zweite ist, es geht immer weiter. Ja. Also egal, ob es Leistungssport ist, in einem Konzern oder Startup zu arbeiten oder egal, was du machst, du kommst immer an den Punkt, wo du denkst, es geht nicht mehr. Mhm. Und dann helfen dir genau diese beiden Lektionen eigentlich weiter. Mhm. Nämlich einmal jetzt nicht aufgeben. Ja. Und die Hoffnung oder das Wissen, dass es danach irgendwie weitergeht. Es kommt immer von irgendwoher ein Lichtlein her, sagt man ja. Und das stimmt auch. Man muss sich nur entsprechend anstrengen.
Also du sprichst von einer Art Grundvertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne?
Genau.
Ja. Und dann auf den passenden Moment vorbereitet zu sein im Endeffekt.
Absolut. Klar, manchmal verliert man mal, gewinnen die anderen, aber trotzdem, wenn man immer an sich glaubt und seinen Weg, den man eingeschlagen hat, weitergeht, konsequent und das mit Leidenschaft und einem gewissen Spirit verbindet, dann kann nichts schiefgehen. Natürlich läuft man mal gegen eine Wand, natürlich scheitert man, aber aus dem Scheitern muss man lernen und weitermachen. Hilft ja nichts.
Ein spannender Aspekt, gerade weil du sagst, auch so das Thema Höhen und Tiefen. Inwiefern hat dich denn die Erfahrung auf die Herausforderung aufs Top-Management vorbereitet?
Oh, da gibt es sehr viele Aspekte. Also, ich sag mal, Leistungssport ist, wenn man jetzt vom Leistungssport spricht, ist ja bei mir schon sehr lange her. Aber es bereitet einen sehr stark auf Top-Management vor, aber auch auf das Unternehmertum. Einfach weil man innerhalb von einem, ich habe ja Mannschaftssport auf hohem Niveau gespielt, da kommt es darauf an, dass du auf deiner Position das Beste bringst für das Team. Und gleichzeitig aber auch in einem Team, wo jeder nach vorne kommen will, seinen Platz behauptet. Das ist ziemlich ähnlich wie in einem Management. Mhm. Da ist man ja auch nicht davor gefeit, dass es gibt einen Haufen Leute, die deinen Job haben wollen. Ja. In Anführungsstrichen. Es gibt viele Konkurrenten, die genau das Produkt anbieten wollen, das du hast. Und es geht darum, einfach das zu tun, was man kann und das, was man tut, besser zu machen als andere. In welcher Form auch immer. Und da bereitet Leistungssport, egal welche Form von Sport, ich hatte jetzt das Glück, Leistungssport auf hohem Niveau treiben zu dürfen, Aber egal welche Form von Sport, wenn man die bis zum gewissen Grad betreibt, dann schult es doch sehr stark fürs Leben.
Das glaube ich absolut. Gibt es denn so konkrete Prinzipien aus dem Profisport, die man in die Managementpraxis übertragen kann? Also die für unsere Zuhörer vielleicht aus dem Mittelstand gerade interessant sind?
Naja, also eine meiner grundlegenden Prinzipien, ich habe mir mehrere angeeignet über die Jahre. Die sind jetzt nicht nur aus dem Leistungssport, sondern auch einfach aus meinem Lebensweg. Mhm. Das eine ist, und ich glaube, das ist auch die grundlegendste, die habe ich mir von einer großen Uhrenmarke abgeschaut. Die haben damit mal geworben. Ich sage jetzt hier bewusst keinen Namen, aber der Name, also das mit der Slogan, mit dem sie geworben haben, ich glaube, sie tun es auch heute noch, ist Beat Yesterday. Und darauf kommt es an. Der Wenigste wird von heute auf morgen wie Phönix aus der Asche der Superstar. Sondern es geht darum, jeden Tag ein Stückchen besser zu sein als am Tag vorher. Mhm. Und wenn man das beherzigt, egal als, ob als Sportler, als Unternehmer, als Top-Level-Management-Executive, mhm. dann gibt es einem auch jeden Tag wieder neue Motivation und Antrieb, weil man letztendlich ein Spiel gegen sich selbst spielt. Und damit aber auch anderen zeigt, dass es geht. Das ist die ständige Motivation, die man auch selber in sich entfachen muss, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, das ist das grundlegendste Prinzip, das ich mir persönlich angeeignet habe und auch mitgenommen habe, nachdem ich lebe. Mhm. Dazu kann man noch sagen, das Basketball, in dem ich gespielt habe, ist natürlich sehr englischsprachig geprägt, deswegen entschuldige meine Anglizismen.
Da könnt ihr uns alle mit umgehen.
Aber es gibt da so einen ganz besonderen Satz, dem ich auch folge oder treu bin, und zwar failing to prepare is preparing yourself to fail.
Ja.
Und das ist ganz wichtig, weil es geht darum, immer dieses Quäntchen mehr zu machen. Es geht immer ein bisschen mehr.
Ja.
Und sich eben nicht darauf auszuruhen, was man alles erreicht hat, was man gemacht hat, sondern nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ja.
Und egal, ob man in welcher Liga man spielt, es gibt immer eine Off-Season.
Ja.
Und diejenigen, die aber die Off-Season nutzen, die werden in der nächsten Saison besser sein. Und darum geht es im Prinzip. Ob man Sport treibt, kreativen Beruf ausübt, Unternehmer ist, man muss stetig an sich selbst arbeiten und nichts als gegeben hinnehmen.
Mhm. Ja, ein sehr schönes Beispiel. Also ich glaube, gerade im Profisport, wo sehr viel auch mit Verzicht einhergeht, natürlich gut nachvollziehbar. Ne? Gerade wenn du sagst Off-Season, dann ist es ja mit Sicherheit oft so, dass du gerade in dem Bereich entscheidet sich ja, wie du physisch, aber auch psychisch in die nächste Saison reingehst. Ne? Weil je nachdem, ob du es dann durchziehst oder sofort über den Haufen wirfst, zwei Wochen nach Trainingsende oder Spielende, hat es natürlich Konsequenzen darauf, wie du wieder in eine neue Saison reingehst. Ne?
Absolut. Also es geht ständig darum, mit sich selbst zu arbeiten. Und an sich selbst zu arbeiten. Und als Manager haben mich diese Lektionen und Prinzipien sehr weit gebracht. Einfach weil es mich davor bewahrt hat, oftmals die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, boah, jetzt sind wir endlich auf dem Stand, wo es läuft. Nein, sind wir nicht. Mhm. Und es gibt da auch, ich bin ja ein Freund von Sprichwörtern.
Ja.
Und zwar Führungskraft heißt es, mit dem Status quo nicht zufrieden zu sein.
Ja.
Da ist ein Quäntchen Wahrheit,
ja, absolut,
weil
absolut.
Man ist nie perfekt. Die Frage ist, ob etwas perfekt irgendwann sein kann oder auch sein muss, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Status quo laufend zu hinterfragen. Wenn man das tut, dann landet man schnell gleich bei den Management-Ikonen wie Jeff Bezos, der auch immer sagt, it's always day one. Es ist immer Tag 1, weil an Tag 2 geht die Welt unter. Da sind wir dann plötzlich lazy und machen nicht mehr das, was wir eigentlich tun müssen und achten nicht mehr auf die Details. Aber jedes Mal ist es Tag 1 und wir arbeiten jedes Mal wieder an den Basics. Und am Ende ist Business, Basketball, egal was, ist Arbeiten an den Basics.
Fällt mir ein schönes Beispiel ein, wenn wir uns dann Nokia angucken. Die hatten irgendwie 2007 noch einen Marktanteil von über 50% und gerade 2013, also gerade wenige Jahre später, waren sie bei 3%. Und warum? Weil sie im Prinzip das Ökosystem von Smartphones komplett unterschätzt haben und gesagt haben, naja, wir sind ja Marktführer, was soll uns denn passieren? Also wer soll uns denn vom Thron stoßen, ne, im Endeffekt? Bei Lego hast du ja eine ähnliche Story gehabt. Die waren ja 2003 oder was, kurz vor der Pleite und haben sich total wie Phoenix aus der Asche wieder erholt und sind heute unter den Top 500 Marken wieder gelandet. Ne?
Im Gegensatz zu Playmobil.
Zum Beispiel, ja.
Die waren auf dem gleichen Level und die einen haben es in die neue Ära geschafft, die anderen nicht. Und das liegt an Innovationsfähigkeit, sich jedes Mal wieder neu zu hinterfragen, mhm. und das Beste daraus zu machen.
Jetzt in Entscheidungssituationen unter Druck, wie unterscheidet sich denn deine Herangehensweise als ehemaliger Profisportler von der klassischen Managementausbildung? Gibt es da so Unterschiede?
Ja, ich glaube, die klassische Managementausbildung Jedenfalls über die Hochschule oder den Hörsaal, ja. Die schult einen nicht wirklich auf Entscheidungssituationen unter Druck. Das Problem ist, dass einem die Praxis fehlt. Und da hilft es einem, oder mir hat es sehr geholfen, aus dem Leistungssport zu kommen, weil ich dort schon gewohnt war, unter Druck Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und auch damit zu leben, dass sie teilweise falsch waren. Es gibt ja keine richtige Entscheidung. Ja. Es gibt nur falsche Entscheidungen, die man treffen kann. Das ist meistens, wenn man keine Entscheidung trifft. Und man muss aber lernen, mit den Konsequenzen zu leben. Ob sie gut oder schlecht sind, spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie man dann mit dem umgeht, was nach der Entscheidung kommt. Und das unter Druck, das hat mich der Leistungssport gelehrt. Und da hatte ich, glaube ich, einen kleinen Startvorteil von Haus aus.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem, du bist ja immer damit konfrontiert, dass jeder, du hast vorhin so schön gesagt, jeder deine Position will im Leistungssport, jeder trachtet danach, dich davon wegzudrängen, und umgekehrt hast du dann auch auf der Gegenseite logischerweise eine Mannschaft, die auch alles dafür tun will, dass du deine Vorteile nicht ausspielen kannst. Du bist also ständig auch mit dem Thema Misserfolg konfrontiert, logischerweise, es gehört eben auch dazu.
Absolut, ich meine, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer jetzt schon mal auf dem Basketballspiel waren, aber das Schöne am Basketballspiel ist, dass jeder alles im Team macht. Es gibt nicht dieses klassische Angriff, Verteidigung, das macht das gesamte Team. Ja. Das heißt, wenn ich vorne im Angriff eine falsche Entscheidung treffe, den Korb nicht mache, den Ball ins Aus passt, dann kann ich nicht den Kopf hängen lassen und erstmal auf dem Feld rumstehen, sondern ich muss sofort zurück in die Defense und mache dort meinen Fehler wieder gut. Das ist eine wichtige Grundlage, dass dieses schnelle Umschalten zu sagen, gut, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ist egal, ich muss jetzt dafür sorgen, dass dieser Fehler sich nicht negativ weiter auswirkt.
Das heißt, den Ballbesitz wieder erlangen.
Den Ballbesitz wieder erlangen, dafür sorgen, dass der Gegner keine Punkte macht. Darum geht es am Ende. Und dieses schnelle Verdauen von Niederlagen mit dem schnellen Umschalten, das hilft sehr. Vor allem unter Drucksituationen, wenn man vielleicht gerade mal hinten liegt. Und sind wir ehrlich, die wenigsten Unternehmen sind immer spitze und vorne. Und meistens rennt man der Konkurrenz in irgendeiner Weise hinterher, weil die auch nicht auf den Kopf gefallen sind. Und dann geht es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht alle Fälle davon schwimmen zu sehen, ja, sondern dann unter Druck gegebenenfalls die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn es ist, dass ein Kunde einem die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hey, ich habe jetzt von der Konkurrenz ein viel besseres Angebot bekommen, wir wollen uns morgen entscheiden, was machen wir? Dann ist das unter Druck und ich muss als Management die richtigen Entscheidungen treffen, dass ich den Kunden vielleicht doch nicht verliere.
Ja, du sprichst eine wichtige Wahrheit aus, auch umgehen mit dem Nebel, der manchmal bei Entscheidungen einfach herrscht. Du hast eben nicht immer die Klarheit auf diese Dinge, oder manchmal fühlt es sich an wie Klarheit und trotzdem ist es eigentlich so ein Entscheidungsnebel. Ne? Du weißt nie genau, was dahinter wartet, und trotzdem musst du eine Entscheidung treffen. Ne? Du weißt nie, ob sie richtig sein wird oder falsch sein wird, außer du versuchst das mathematisch jedes Mal zu berechnen, aber bis du dann die Entscheidung getroffen hast, haben andere die Entscheidung schon dreimal vorher getroffen.
Ganz genau. Da kommt es aber auch darauf an, dass man ein gutes Team hat, das einen entsprechend unterstützt.
Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen denn Misserfolge für persönliches und unternehmerisches Wachstum? Und wie hast du gelernt, damit umzugehen konstruktiv? Du hast ja sehr oft auch selber erleben müssen.
Ja, und ich muss sagen, ich hasse Misserfolge und Niederlagen.
Schon mal eine gute Grundeigenschaft, werden wahrscheinlich viele jetzt da draußen denken.
Ja, ich habe immer Misserfolge oder Niederlagen als Chance gesehen, mich selbst weiterzuentwickeln. Ja. Also das Reflektieren, nicht in der Sekunde der Niederlage. Da muss man meistens dafür sorgen, dass das nicht noch mehr zu Bruch geht. Aber sobald man die Chance hat, zu reflektieren, zu schauen, was hat mich denn zu diesem Punkt geführt? Mhm. Was hätte ich anders machen können? Was hätte ich besser machen können? Das habe ich immer als Chance genutzt, daraus zu wachsen. Und egal, ob das im Sport war oder beruflich später, ich sehe Niederlagen als nicht als das an, was viele sehen. Zwar sind sie ärgerlich und ich mag es nicht, aber ich sehe Niederlagen als das an, was ich bin. Weil ohne Niederlagen hätte ich niemals die Chance gehabt, etwas besser zu machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einstellung, dass man Niederlagen als das nimmt, was sie sind, nämlich wichtige Hilfestellungen, dass man eben sieht, da kann ich noch besser werden.
Was einem ja auch eine gewisse Erfüllung auch gibt, weil du immer die Chance hast, noch was Neues dazuzulernen. Ne? Also es wird nie langweilig dadurch im Job.
Nie, ja. Absolut. Aber das zahlt ja auch wieder auf mein Grundprinzip ein, Beat Yesterday. Es gibt immer einen Punkt, an dem man besser werden kann. Ja. Und wenn man das pflegt und sich dazu eine gewisse Grundhaltung aufbaut, dann ist das auch alles nicht mehr schlimm. Das Schlimmste ist, was man tun kann, den Kopf hängen lassen. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich jemandem nur einen Tipp geben kann, dann ist das, Niederlagen als Chancen zu betrachten. Und zwar egal, woher sie kommen, Fehler als Chancen zu betrachten. Ich mache jeden Tag hunderte Fehler. Bin ich auch ganz offen, das spiele ich auch meistens ganz offen an meine Teams, an meine Führungskräfte, sage, ich bin derjenige, der am meisten Fehler macht. aber ich lerne daraus. Ich werde besser. Ich schaue mich nicht, Fragen zu stellen, ich schaue mich nicht, Hilfe zu holen, weil ich weiß, dadurch werde ich besser. Mhm. Und viele haben, das habe ich am eigenen Leib miterfahren, Hemmungen, Hilfe anzunehmen oder auch sich einzugestehen, dass man Fehler macht. Aber das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Ja. Man muss schauen, dass man aus dem, was man ist, besser wird. Und das schafft man nur, wenn man gnadenlos ehrlich zu sich selbst ist. Und das ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen. Aber die Herausforderung ist es, daraus zu lernen und es dann besser zu machen.
Jetzt kämpfen viele mittelständische Unternehmer oder auch Geschäftsführer mit dem Spagat zwischen operativem Tagesgeschäft auf der einen Seite und so ein bisschen der strategischen Ausrichtung. Welche Techniken aus dem Profisport könnten denn helfen, diesen Balanceakt vielleicht auch zu meistern? Gibt es da so Dinge?
Das ist eine schwere Frage.
Deswegen stelle ich sie ja dir.
Ja, ich sag mal so, da gibt es wenig Analogien, um ganz ehrlich zu sein. Na, natürlich gibt es da... Das Meisteste, was man noch sagen kann, jedes Team, egal in welchem Sport, hat Taktiken.
Ja.
Ganz klar. Ja. Spielzüge, die man läuft. Aber ab einem gewissen Punkt ist vielleicht der Gegner einfach besser und er durchschaut die Spielzüge spätestens nach dem zweiten Mal und dann funktionieren sie nicht mehr. Und dann aus dieser überbordenden Strategie, wenn man es nehmen kann, auszubrechen und dann operativ einfach die Schlacht zu gewinnen. Das ist vielleicht das Beste, was man daraus mitnehmen kann. Ja. Das ist ja die Frage, inwieweit kann ich alles planen im Leben? Ja, und wir Menschen neigen sehr, sehr stark dazu zu sagen, wir haben jetzt einen Plan, vor allem wir Deutschen, ne? Wir haben einen Plan, wir planen das bis ins letzte Detail, jede Mutter, jede Schraube ist geplant und dann erwarten wir, dass die Realität das so zulässt.
Ne?
und meistens scheitert das am ersten Tag, aber das ist ja nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist dann in der Umsetzung zu improvisieren. Der Plan gibt ja nur einen groben Richtwert. Man hat versucht, mit einem Plan die Risiken und Chancen abzuschätzen und zu schauen, welche größeren Blocker kann ich aus dem Weg räumen. Aber am Ende entscheidet es ja, wie agil kann ich als Unternehmen, kann ich als Team auf Herausforderungen reagieren. Und da entscheidet sich ja dann Sieg oder Niederlage, wie man es nennen kann. Und ich denke, das ist die wichtigste Lektion, die ich aus dem Sport mitgenommen habe, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe mir das eher später in anderer Weise angeeignet. Und ich tendiere, das ist noch ein Tipp, wenn man plant für ein Unternehmen, das nicht, ich sag mal, die meisten sagen, wir machen 5-Jahresplan. Das ist gut, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Manche digitale Unternehmen sind auch eher inzwischen bei 2 Jahren, weil man nie weiß, in 2 Jahren gibt es, die Welt hat sich sehr oft gedreht. Ich benutze meistens das Drei-Horizonte-Modell, dass ich sage, okay, ich ordne meine operativen und strategischen Kräfte, also die Ressourcen, die ich habe, zur Verfügung habe, überhaupt an Themen zu arbeiten, diese 3 Horizonte ein. Und der Großteil geht letztendlich mindestens 60% auf das Operative, das heißt auf das Hier und Jetzt, auf die kurzfristige Zielsetzung. Aber dann definieren wir auch ganz klar, was muss denn umgesetzt sein, damit wir in 5 Jahren immer noch da sind, an dem Markt, vielleicht sogar einen Marktzusatz. Und was muss passieren, damit wir in 10 Jahren da sind? Die Zeithorizonte sind variabel gewählt. Nur das bewahrt einen davor, nicht nur auf einen Zeithorizont zu schauen und zu vergessen, dass man sich entwickeln muss. Genauso fahrlässig wäre es aber zu sagen, ich investiere nichts ins Hier und Jetzt und alle meine Ressourcen gehen in die Zukunft. Dann werde ich heutzutage nicht mehr in der Lage sein, den operativen Gewinn einzufahren, der mir überhaupt die Zukunft ermöglicht. Und das mal zu beherzigen und da, ich sag mal, einen Fahrplan zu entwickeln, das ist ja noch nicht mal ein Plan. Das ist einfach nur der Fahrplan, an dem ich mich orientiere. Wo bin ich jetzt? Wo muss ich in der Zukunft sein? Und was muss ich jetzt schon tun, damit ich da hinkomme? Das hilft mir sehr.
Ja, spielt ja sehr auch in das Thema OKRs rein, also das Thema agile Strategieumsetzung dann an dem Punkt,
dass man
eben nicht sagt, du hast vorhin schon, wenn ich das zusammenfasse, glaube ich, dann ist es für unsere Zuhörer ganz wichtig, das Thema Anpassungsfähigkeit zu behalten. Das ist vorhin schon, im Sport hast du das ja auch das Thema, du kannst die beste Strategie haben, aber wenn dir ein Spieler ausfällt, dann hilft dir deine ganze Strategie nichts mehr, weil in dem Moment ist alles ein Haufen. Genauso, wenn der Gegner auf einmal was tut, was du nicht vorhersehen kannst, ja, oder es gibt eine Spielunterbrechung, die keiner hersehen konnte, weil irgendwas im Stadion passiert ist, ja, dann, oder in der Halle passiert ist, dann weißt du ja auch nicht, was du machen. Dann musst du auch improvisieren. Und diese Anpassungsfähigkeit, die lässt sich ja sehr schön aufs Unternehmerleben akzeptieren. Du weißt eben nie, ob morgen die Bank beispielsweise dein Geschäftsmodell als nicht mehr aussichtsreich erklärt und da sagt, mit dir wollen wir nicht mehr arbeiten. Darauf kannst du dich nur bedingt vorbereiten, aber du musst anpassungsfähig genug sein, zu sagen, okay, dann muss ich meine Liquiditätssituation, meine Finanzierungssituation anders klären.
Ganz genau. Früher habe ich das in manchen Kontext als Robustheit des Unternehmens betrachtet. Ja. Mein Ziel war es immer, das Unternehmen maximal robust auszurichten, um gefeit zu sein von externen Schwingungen, die zwangsläufig kommen. Sei es die Konkurrenz, sei es Regulierung, sei es Naturgewalten. Das kann ja alles sein, je nachdem, in welcher Branche man ist. Und je besser und schneller ein Unternehmen in der Lage ist, darauf in seinem Markt zu reagieren und die richtigen Entscheidungen unter Druck zu treffen, desto besser wird es überleben oder desto eher.
Ja, spannend, wenn man sich überlegt, wir machen in der IT, wird ja ganz häufig mit den Penetration-Tests gearbeitet. Aber wie viele Unternehmer kennen wir denn, die so einen Pen-Test regelmäßig machen? Also die sich zum Beispiel überlegen, was passiert, habe ich zum Beispiel Klumpenrisiko bei den Kunden? Also habe ich da zum Beispiel ein Thema, was passiert, wenn mir morgen meine drei größten Kunden wegbrechen? Was ist, wenn mir meine Bank die Linie um 50% kürzt? Was ist, wenn die Umweltfaktoren morgen auf einmal ganz andere sind? Also sich mal zu überlegen, was für ein Szenario würde ich dann einleiten? Und je öfter ich so ein Szenario auch mal durchspiele, desto anpassungsfähiger werde ich auch logischerweise, weil ich immer mehr zu dem Punkt komme, was muss ich eigentlich jetzt sofort tun, weil morgen das eintreten kann. Dann wird einem auch bewusst, diese vermeintlichen Einschläge von außen, die können viel schneller kommen als vielleicht in gemein auch der ein oder andere Zuhörer jetzt vielleicht denkt. Weil das ist eben das Fiese an der Geschichte, in der Restrukturierung ja ganz häufig, dass Dinge einfach viel zu spät angepasst werden. Also nicht an die Zukunft gedacht wird, mit dem, was heute schon alles passieren kann, sondern immer in weiten Visionen gedacht wird. Aber nicht auf dem Weg dahin, dass die Einschläge noch ganz schnell kommen können, wo man heute gar nicht mit rechnet.
Absolut. Ich denke, die meisten Unternehmer und Unternehmen begehen den Fehler, sich zu sehr ins Operative zu stürzen und weniger darüber zu achten. Was muss ich denn tun, damit in Zukunft ich auch noch in der Lage bin, auf Marktveränderungen schnell reagieren zu können? Meistens geht es darum, das Überleben hier und jetzt zu sichern. Aber sich mal kurz Zeit zu nehmen, sei es nur ein Bruchteil der Ressourcen und Zeit, die man hat, darauf zu verwenden, den Schritt nach vorne zu machen oder auch mal einen Schritt zurückzunehmen und zu schauen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Wo steht das Unternehmen und wo hat es Schwächen, die vielleicht auch zu einem großen Risiko erwachsen können? Das machen die wenigsten. Und ich denke, da sind auch die meisten Probleme oder da entstehen die meisten Probleme bei Unternehmen, die dann meistens in einen sehr starken Change-Prozess münden, wenn überhaupt.
Ja, also wenn wir gerade bei Change sind, ist natürlich das Thema Talentmanagement auch ein ganz wichtiges. Talententwicklung ist ja im Sport wie in Unternehmen ganz entscheidend. Was für konkrete Methoden setzt du denn ein, um Potenziale in deinen Teams zu erkennen, aber auch zu fördern?
Ja, das ist vielfältig, auch wieder so eine schwierige Frage.
Ja, man wächst mit seinen Herausforderungen, um den nächsten Kalenderspruch zu haben.
Ich glaube, allein darüber könnte man eine ganze Podcast-Folge drehen. Also die Talententwicklung ist, glaube ich, entscheidend für die Themen Agilität und Robustheit. Weil nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin. Das Team, das plötzlich auf dem Feld entscheiden muss, weil die Strategie, Taktik, weil die Laufwege nicht mehr funktionieren, zu entscheiden, was macht das jetzt? Das klappt nur oder es klappt umso besser, je eingespielter das Team ist. Mhm. Das ist die eine Entscheidung und je erfahrener das Team ist. Das ist diese Entscheidung auch unter Druck. Die besten Teams mit den besten Spielern, wenn die nicht eingespielt sind, dann werden sie scheitern gegen eine Mannschaft, die seit Jahrzehnten zusammenspielt. Das ist ganz normal, einfach weil diejenigen, die laufen, zusammenspielen, die wissen, wie der jeweils andere tickt und man spielt sich viel einfacher die Bälle zu. Das ist jetzt eine schöne Analogie, finde ich. Und im Beruf ist es genauso. Wenn man eine zu hohe Fluktuationsrate im Unternehmen hat, dann kann man noch so tolle Prozesse haben, sie funktionieren nicht. Weil die Leute, die die Punkte in den Prozessen besetzen, müssen sich ja gegenseitig verstehen. Sie müssen verstehen, was braucht der andere. Und jeder tickt ein bisschen anders. Man kann nicht, wir sind ja keine austauschbaren Zahlen und Nummern, auch wenn wir uns noch so wünschen und in unserem tollen Businessplan steht das immer drin, dann holen wir uns hier den nächsten XY-Manager. Ne? Mhm. Der wird aber anders sein als der vorher. Und bis der sich eingearbeitet hat, das weiß jeder, der ein Unternehmen leitet, das dauert sein halbes Jahr. Und bis er das Unternehmen kennt, braucht es ein Jahr. Mhm. Und vorher funktioniert es nicht. Und wenn ich dann eine zu hohe Fluktuationsrate habe, dann funktioniert das ganze System nicht oder nur sehr schwierig. Das trifft natürlich hauptsächlich auf sehr arbeitsteilige Prozesse zu. Das heißt, je mehr verschiedene Arbeiten ich in der Prozess- oder Wertschöpfungskette durchführen muss, desto besser müssen die einzelnen Zahnräder ineinander greifen. Aber in Summe trifft es auf jedes Unternehmen zu. Und jetzt zum Thema Talentförderung oder Talententwicklung. Ich halte es für entscheidend für den unternehmerischen Erfolg, möglichst hart an den Mitarbeitern zu arbeiten, dass die Prinzipien verinnerlichen, auch an sich zu arbeiten, besser zu werden, miteinander zu arbeiten. Mhm. Und da kristallisieren sich, wenn man in diese Richtung geht, relativ schnell heraus, wer in der Lage ist, das zu adaptieren und was nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt aus meiner Sicht, und das ist die Gretchenfrage bei dem Ganzen. Im Management oder im Unternehmensentwicklung hat man immer diese beiden Punkte, run the business und change the business.
Ja.
Wir als Unternehmer oder als Management gehen immer davon aus, dass jeder eigentlich an einem gewissen Punkt in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise das Feld um sich herum zu entwickeln, selbst das Kleine. Aber wir Menschen sind nicht so gestrickt. Die meisten fühlen sich wohl an dem Punkt, wo sie sind. Und sie wollen keine Veränderung. Veränderungen sind meistens schlimm. Das heißt, das Thema Run the Business ist viel einfacher für 90% der Menschen zu erreichen, dass sie ihren eigenen Arbeitsbereich, ihren eigenen Workload kontinuierlich abarbeiten, als Menschen zu haben, die wirklich Change the Business ranbringen müssen. Das heißt, wo die Innovation erwächst, wo man dann in der Lage ist, ein Unternehmen, egal welche Größenordnung, agil auszurichten. Und diese Mitarbeiter zu identifizieren, ist entscheidend für das zukünftige Unterleben eines Unternehmens. Je weniger ich Menschen habe, die in der Lage sind, den bestehenden Prozess, die bestehenden Arbeitsabläufe konstruktiv zu hinterfragen und dann in der Gemeinschaft zu ändern, desto schwieriger wird es überhaupt, einen Change-Prozess umzusetzen. Da muss man meistens mit der Keule kommen, das weißt du selber am besten,
ja, klar,
und einmal einen radikalen Schnitt machen und das Unternehmen auf ein neues Gleis setzen. Die erfolgreichen Unternehmen machen das von sich aus. Die brauchen das nicht. Die haben genug Leute, die in der Lage sind, das Geschäft, wie es ist, besser zu machen. Es geht nicht darum, es zu ändern, zwanghaft. Es geht darum, es besser zu machen. Und besser zu machen heißt es, an die sich verändernden Marktgegebenheiten, die jeden Tag stattfinden, optimal anzupassen. Mhm. Und das geht nicht durch ein Top-Down-Management. Das geht in manchen Fällen, da hat man mal einen Visionär wie Steve Jobs oder, nehme ich immer angelsächsische, aber in Deutschland haben wir auch genügend Beispiele, die Top-Down, mit, wo ein Mann das Business über Generationen oder nicht Generationen, über Jahrzehnte geleitet hat. Aber sobald der weg ist, funktioniert das Unternehmen nicht mehr, weil vergessen wurde, diesen Nachbau nachzuziehen, der in der Lage ist, auch ohne das Genie an der Spitze das umzusetzen. Und die meisten Unternehmen aus meiner Sicht würde es gut tun, genau diesen Nachwuchs zu pflegen und dem auch die Möglichkeit geben, dieses Potenzial in sich zu entfalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Worum geht es denn bei Talententwicklung? In meiner Sicht geht es darum, Fehler zuzulassen. Dann kommen wir wieder stringent zu dem, was ich sage. Jeder von uns macht Fehler. Und Talente brauchen die Möglichkeit zu scheitern. Mhm. Sie müssen ein Spielfeld haben, in dem sie in kleinen und dann zunehmend größerem Maße die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und Entwicklung geht nur darüber, dass man Fehler zulässt.
Mhm. Ja.
So, und das, dieses Spielfeld, das versuche ich meinen Mitarbeitern, meinen Führungskräften in der Regel zu geben. Das heißt, sie kriegen einen Bereich, und ab einem gewissen Punkt lasse ich sie raus in die Wildnis, in Anführungsstrichen.
Selber und groß werden.
Ne? Selber groß werden und dann wird es klappern. Es wird Probleme geben, dann kommt das Übliche, es kommen Beschwerden rein oder es geht was mal in die Hose. Das ist in Ordnung, weil ich dafür sorge, dass es in einem gewissen abgesteckten Rahmen passiert. Und das betrachte ich als wesentlicher Teil der Talententwicklung. Natürlich Schulung ist wichtig, Coaching ist wichtig, alles fein. Aber wir lernen dadurch, dass wir etwas tun, dass wir einen Weg gehen. Nur dadurch, dass wir mal an der Wand einen Plan gesehen haben, ist noch kein großer Spieler, kein großer Manager entstanden, sondern das sind alles Menschen, die den Weg gegangen sind.
Ja. Ja. Total spannende Einblicke. Also vielen Dank dafür. Das hilft unseren Zuhörern unter Garantie weiter, auch so das eigene Spielfeld mal zu hinterfragen. Lässt man das im eigenen Unternehmen zu? Schafft man diese verantwortlichen Räume, diese Verantwortungsräume und auch diese Freiheiten für Fehler? Hat man die richtige Fehlerkultur entwickelt? Also total spannender Ansatz auf jeden Fall. Jetzt lösen Veränderungen, das gerade schon angesprochen, natürlich auch Ängste und Widerstände aus. Wie setzt du denn vielleicht auch deine spielerische und kreative Herangehensweise ein, um Teams für Veränderungen zu begeistern? Also wie kriegt man das hin, dass genau diese Angst reduziert wird auf ein vielleicht notwendiges Minimum, was man nie ganz wegkriegen wird, aber wie kann man das vielleicht hinkriegen?
Ja. Man muss, wie gesagt, aus meiner Sicht Raum für Fehler zulassen.
Mhm.
Und ich folge einer ganz einfachen Devise.
Ja.
Jeder darf Fehler machen. Ich mache jeden Tag Fehler, also darf auch jeder andere Fehler machen. Aber ich will nicht, dass der Fehler, den man einmal gemacht hat, dass man den nochmal macht. Ne? Ja, das heißt, okay. Ich sage ganz klar, ich nagel niemanden an die Wand, wenn er einen Fehler macht. Ich nagel ihn an die Wand, wenn er ihn dreimal hintereinander macht, denselben Fehler. Weil dann sehe ich, dass da kein Lerneffekt da ist.
Ja.
Und das mache ich auf eine humorvolle Art. Ja. Und ich glaube, das ist der spielerische Effekt. Du spielst ja da ein bisschen drauf an, auf meine Gaming-Vergangenheit.
Ja, ja,
ich sage mal, Fehler sind jetzt kein Spiel, aber man muss den Raum nochmal zu Spielfeld geben. Den Rahmen, wo sich jemand entwickeln kann. Und das muss man entfalten und man muss konstruktives Feedback geben. Und dann läuft das eigentlich auch ganz gut. Die Leute dürfen nicht, aus meiner Sicht, aber da gibt es auch verschiedene Philosophien, der eine fährt so besser, der andere so, sie dürfen nicht vor Angst erschlottern, dass sie Angst haben, Fehler zu machen.
Mhm.
Sondern sie sollen eigentlich schauen, wo ihre Grenzen liegen und die sukzessive erweitern. In dem Rahmen, den ich ihm stecke. Natürlich muss jetzt nicht aus der Putzfrau der nächste CEO erwachsen. Das kann, ist ja auch schön, wenn man da mal einen Rohdiamanten findet. Aber es geht darum, dass sich jemand in seinem Bereich, in dem man ihm ein Unternehmen braucht, weiterentwickelt und die Fähigkeiten etabliert, die das Unternehmen an dieser Position benötigt. Dieses Spielfeld meine ich.
Mhm.
Weil nicht, dass jeder, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern am Ende muss jeder seinen Job ausfüllen auf seiner Position. Aber den soll er bestmöglich machen. Und dazu braucht er die Chance, auch mal zu scheitern.
Mhm. Jetzt warst du ja lange, weil wir es gerade schon angesprochen haben, im Top-Management auch der Gaming-Branche. Und deine Begeisterung ist ja bis heute spürbar. Also bei deinem selbst entwickelten Spiel Memoria Palatina beispielsweise verbindest du ja Historisches mit modernen digitalen Ansätzen. Was steckt denn eigentlich dahinter und welche konkreten Impulse kannst du mittelständischen Unternehmen geben und Unternehmern geben vor allen Dingen, um ähnlich innovative analoge Tradition und auch digitale Zukunft miteinander zu verbinden? Sodass das eine das andere nicht ausschließt, sondern eine intelligente Verbindung der Tradition mit der Zukunft wird.
Ich sage, woher soll ich wissen, wohin ich gehe, wenn ich nicht weiß, woher ich komme? Das heißt, Wissen meiner der Vergangenheit, woher das Unternehmen kommt, woher ich komme, was mich auf diesen Weg gebracht hat und warum ich diesen gehe, ist essentiell.
Ja.
In meinem Spiel Memoria Palatina versuche ich in Form eines Rollenspiels, Computerrollenspiels, eine Geschichte im Rahmen des 30-jährigen Krieges darzustellen, die erlebbar ist. Und einfach die Moderne mit der Vergangenheit zu verbinden. Sehr große Story, ist noch nicht fertig, dazu gesagt, ist noch nicht fertig entwickelt, aber das kommt. Die spielerischen Impulse, die man daraus nehmen kann, ist aber das, am Ende muss man bei allem, was man tut, ein Feuer entfachen.
Ja,
ob bei Kunden, bei Mitarbeitern, bei seinen Lieferanten. Es geht nur bedingt mit den berüchtigten Druckmitteln, ne? Keine Frage. Aber am Ende muss dieses Spiel, das wir spielen, und am Ende ist das ein Spiel, Business ist ein Spiel, muss man mit Leidenschaft spielen und Feuer. Nur mit Druck, mit Angst geht das nicht. Und ich versuche möglichst viel, ich sag mal, Kreativität und Anreize in die Arbeitswelt hineinzubringen, in dem Umfeld, in dem ich mich bewebe, einfach weil das dann allen einen Mehrwert stiftet, der über den rein monetären Anreiz hinausgeht. Sondern dass die Leute wirklich was mitnehmen und sich selbst in gewisser Weise entfalten können. Und ich glaube, das ist das, der wichtigste Ansatzpunkt, den ich an dem Punkt mitgeben kann, ist, man muss sich damit auseinandersetzen, wer man ist als Unternehmen. Und dann seine Rolle in der Zukunft finden. Und dann entwickelt man daraus eine Leitvision. Ganz platt. Kommen wir wieder zu den Basics Leitvision. Und das ist die Saat, die man in die Herzen der Mitarbeiter setzen muss. Mit einer Geschichte, mit einer Persönlichkeit. Vielleicht auch nur mit einem ambitionierten Ziel, an das sich alle halten können. Es ist wichtig, diesen Nordstern zu haben, wie man auch sagt, an dem sich jeder orientieren kann, damit jeder weiß, ich auf meiner Position, egal welches, trage bei, dass dieses Ziel Wirklichkeit wird. Und wenn man das schafft, dann hat man als Unternehmen Erfolg, weil man dann nicht das Zugpferd ist, das den ganzen Karren ziehen muss, sondern plötzlich hat man nur Zugpferde, die jeweils einen Karren ziehen. Und dann wird es viel einfacher.
Weil sie sich identifizieren mit dem, was du vorhast, beziehungsweise mit dem Bild, das möglichst ja auch lebendig sein soll.
Ganz
dass
genau.
Du selber spüren kannst als Mitarbeiter, was habe ich denn eigentlich davon und entspricht das meiner Vorstellung? Und wenn im besten Fall das so ist, dann habe ich ja eine intrinsische Motivation, genau dahin zu arbeiten, weil das ist, was ich ja auch haben möchte.
Absolut. Und das hat sehr viel mit Storytelling zu tun. Ja. Also der wichtigste Punkt, den ich aus dem Gaming mitgenommen habe, ist es, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Weil am Ende sind es Geschichten, die die Herzen begeistern. Und das sind auch Geschichten, die uns lehren. Vielleicht eine kleine Anekdote. Es gibt vielleicht zwei Punkte, die ich mitnehmen darf. Nicht? Einmal ist es, warum begeistern uns heute noch Geschichten? Ich erzähle immer auf manchen Vorträgen, auf denen ich bin, erzähle ich die Geschichte, wo ich mit meiner Mutter beim Friseur war, als ich noch ein Kind war.
Ja.
Früher war das ja alles ein bisschen
analoger.
Ich sag mal analoger, genau, man ist zum Friseur gegangen und dann wird man dort auf den Sessel gesetzt, dann muss man stillhalten. Ja, und das war ein bisschen schwierig als Kind, weil man hatte eben nichts, womit man abgelenkt werden konnte. Also hat die Mutter eine Geschichte erzählt. Und ich weiß noch bis heute, das war die Geschichte von dem Cowboy mit dem Colt, der rückwärts schießt. Theoretisch könnte ich sie noch erzählen, aber ja. Es ging darum, dass es ein Sheriff war, der ist ein Colt rückwärts geschossen. Ja. Dann nach ich glaube, 30 Sekunden, nachdem meine Mutter angefangen hat, diese Geschichte zu erzählen, war es mucksmäuschenstill in diesem Friseursalon, weil alle zugehört haben. Und das ist ein Phänomen, das man aber immer wieder sieht. Wenn man nur laut genug eine Geschichte erzählt, und egal wo das ist, werden Leute aufhören mit ihren Gesprächen und der Geschichte lauschen. Warum ist das so? Das ist ein Instinkt. Weil, und jetzt gehen wir mal zurück in unsere ganz tiefe Vergangenheit der Menschheit, als wir noch keine Schrift hatten, als wir noch nicht per Memo alle informieren konnten oder per Videoschulung, wie es jetzt ist, sondern es waren Geschichten, die uns weitergebracht hat. Da wurde am Lagerfeuer erzählt, was ist der Säbelzahntiger und worauf muss man achten, wenn man welche Pflanzen oder Pilze sammelt. Ja. Das waren Geschichten, die einen weitergebracht haben. Und es gibt eine Untersuchung, ich weiß leider nicht mehr genau, wer sie gemacht hat, aber da hat jemand die Geschichtserzählung auf der ganzen Welt untersucht, und zwar in verschiedenen Kulturkreisen. Und er hat herausgefunden, dass die alten Geschichten aus egal welchem Kulturkreis, die folgen derselben Dramaturgie. Mhm. Es gibt immer einen Held.
Heldenepos,
die Reise des Helden, Han Yang, mit den Archetypen. Es gibt immer einen Held, hat eine Weigerung. Dann wird er irgendwann, begibt er sich auf die Heldenreise, meistens geführt von einem Mentor. Er überwindet verschiedene Hindernisse und findet dann am Ende den Heiligen Gral. Das ist immer dieselbe Dramaturgie, weil sie sich bei uns eingebrannt hat. Und wer gerne Filme schaut, der wird das auch feststellen. Es gibt gute und schlechte Filme. Warum sind manche Filme gut, manche sind schlecht? Die klassischen Hollywood-Blockbuster gehen immer dieselbe Richtung. Es ist immer dieselbe Dramaturgie. Ein Held, der keine Lust hat. Nehmen wir mal den Epos Braveheart.
Ja.
Genau das Richtige. Der Held, der eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben will. Es gibt zwar die bösen Engländer, aber will trotzdem in Frieden reden. Eigentlich wird er erst zum Held, nachdem seine Frau umgebracht wird. Ja. Und dann begibt er sich aber auf diese Heldenreise und bringt am Ende den Schotten, in Anführungsstrichen, die Freiheit. So ganz grob erzählt. Ja. Und diese Geschichte oder diese Dramaturgie kann man auf 90% aller erfolgreichen Filme übertragen. Und auch auf 90% aller erfolgreichen Bücher, etc., etc.
Absolut.
Weil es einfach die von uns gelernte Systematik ist, wie wir Geschichten speichern. Und wenn man über diese Mechanik, und das rate ich auch jedem Unternehmer, seine Vision transportiert, egal in welcher Form, da muss man sich nur mal ein bisschen mit Storytelling befassen, dann erreicht man die Leute. Viel besser als mit der nächsten PowerPoint-Slide oder der nächsten Vorgabe, dieses Ziel erreichen wir jetzt. Das bringt den Leuten nicht. Die Leute wollen verstehen, warum. Auf einer ganz einfachen Ebene. Mhm. Und wenn man sie dort abholt und erreicht, dann gewinnt man ihre Herzen und dann gewinnt man auch ihre Arbeitskraft und ihre Motivation. Und das ist ja am Ende, was Unternehmen erfolgreich macht.
Absolut.
Jedes Unternehmen lebt von denen, die Extrameile gehen und nicht von denen, die um 16 Uhr den Stift fallen lassen.
Ja. Total spannende Analogie. Also ich glaube, da haben ganz viele Zuhörer eine neue Perspektive auf die Dinge bekommen. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die größten Herausforderungen beim Skalieren eines Unternehmens? Und wie meistern wir die denn? Also du hast ja sehr viele Unternehmen skaliert. Wie ist dir das A gelungen und was können unsere Zuhörer davon lernen? Also wo hat es immer angefangen und wie hast du das getrieben?
Naja, Skalierung ist ja schön, wenn man die Chance dafür hat.
Das Geschäftsmodell sollte es hergeben.
Das Geschäftsmodell sollte es hergeben. Am Ende muss man aber auch natürlich in einem Marktumfeld sein, dass es gerade zulässt. Es müssen ziemlich viele Faktoren zusammenkommen, damit man skalieren kann. Am Ende ist Skalierung aber überhaupt kein Hexenwerk. Es ist einfach die Skalierung ist für mich Basis aufbauen, Strukturen schaffen, die richtigen Leute an die richtige Position setzen. Und dann ist der Rest ein Selbstläufer. Mhm. Also ganz, ganz einfach gesprochen. Es geht, auch da gibt es wieder einen schönen Spruch, wer hohe Türme bauen will, der muss lange am Fundament weiden. Mhm. Und Skalierung, ja, es gibt das Hyperscaling in vielen Startups, vor allem die Investment finanziert sind. Da ist vieles natürlich auf Sand gebaut, weil man eben sich nicht die Zeit nimmt, die Strukturen so aufzubauen, dass sie überhaupt einem großen Wachstum gerecht werden.
Ja.
Das Thema ist ja, viele Unternehmen haben funktionierende Prozesse und die laufen gut. Aber sind die auch für das 10-, 20-fache Volumen ausgerichtet? Und da muss ich sagen, bei den meisten ist das nicht der Fall. Mhm. Und zwar, weil einfach die Strukturen das nicht hergeben. Die Basis, das Fundament stimmt nicht. So. Und wenn ein Unternehmen gerne skalieren möchte, wenn es sagen will, sei es bei einem Generationenübergang, sei es, weil man die Chance hat, eben zu skalieren durch Zukauf, durch Ähnliches, dann rate ich jedem, sich tief mit den Prozessen und Strukturen der eigenen Wertschöpfung auseinanderzusetzen und genau zu definieren, was ist denn eigentlich das, was mir die Wertschöpfung bringt.
Ja.
Und das muss optimal laufen. Und bevor das nicht reibungslos ist, und zwar reibungslos im Sinne ist, wenn ich jetzt noch einen Mitarbeiter an diese Stelle setze, kann ich das ohne Probleme? Bringt mir das was? Hat er die gleiche Effizienz wie die anderen beiden, die schon da sind?
Ja.
Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann ist das Unternehmen bereit. Wenn ich nur sehe, wenn ich jetzt noch einen dazu nehme, ändert sich nicht wirklich viel, beziehungsweise der hat nur noch die halbe Produktivität. Wenn ich noch einen dazu nehme, hat er noch ein Viertel und so weiter und so fort, dann bin ich nicht skalierungsfähig.
Ja.
Weil dann kann ich so viele Menschen wie möglich hinsetzen, aber ich werde trotzdem nicht mehr Umsatz oder Volumen schaffen.
Ich will ja exponentiell wachsen in dem Fall.
Ich will exponentiell wachsen. Deswegen muss eigentlich die Antwort lauten, ja, wenn ich jetzt noch einen Mitarbeiter dazu nehme, noch eine wertvolle Ressource, in die ich Zeit und Geld investieren muss, weil ich kann nicht einfach so jemanden da reinnehmen. Wir sind ja nicht mehr heutzutage in den meisten Unternehmen nicht mehr in der industriellen Gesellschaft, wo wir sagen, wir optimieren jetzt die Schaufelgrößen.
Ja.
Gewisserweise machen wir das schon, aber eben auf einer anderen Ebene.
Ja.
Aber an dem Punkt muss ich kommen. Ich muss sagen können, wenn ich jetzt noch einen Mitarbeiter hier in diese Einheit stecke, funktioniert das? Hat er die gleiche Produktivität oder hat er weniger? Mhm. Oder hat er sogar im besten Fall einen höheren Output? Stärkt er die Kette? Und wenn wir da sind, dann kann ich auch skalieren. Dann werde ich immer noch genug Schmerzen haben, weil Wachstum immer mit Schmerzen verbunden ist. Irgendwann brauche ich größere IT-Systeme, irgendwann brauche ich mehr Büroräume, irgendwann brauche ich dies, irgendwann brauche ich jenes. Keine Frage, aber das Wichtigste ist, dass die Wertschöpfungskette des Unternehmens, egal wie die aussieht, so aufgebaut ist, dass ich überhaupt skalieren kann. Und das bedeutet, sehr lange an dem Fundament zu arbeiten.
Das hast du vorhin auch angesprochen, das ist ja für viele Unternehmen auch so ein Spagat zwischen dem Thema Innovation und Wirtschaftlichkeit. Das kommt ja auch sehr stark aus dem, was du sagst, raus. Wie kannst du denn als Unternehmer, hast du da Tipps aus deiner eigenen Erfahrung über die letzten Jahrzehnte, wie gehst du damit um, so diesen Spagat ein bisschen zu meistern? Auf der einen Seite immer die Innovation im Blick zu haben und zu treiben und auf der anderen Seite trotzdem eben wirtschaftlich zu bleiben.
Am Ende ist Business kein Selbstzweck.
Ja.
Sind wir ganz ehrlich, ja. Ne? So viel Spaß, wie es manchmal macht. Und so viel schlaflose Nächte ist manchmal bereit. Am Ende geht es darum, dass ein Unternehmen Geld verdient.
Ja.
Und zwar möglichst viel Geld verdient.
Ja.
Weil je mehr Geld es verdient, desto mehr Flexibilität hat es, andere Dinge zu tun. Oder das, was es tut, sogar besser zu machen.
Mhm.
Deswegen, der Spagat existiert meiner Meinung nach gar nicht. Ein Unternehmen, das noch kein Geld verdient, das sollte natürlich schauen, dass es eine Innovation hat, die es ermöglicht, Geld zu verdienen. Sobald man aber Geld verdient, sollte man schauen, dass man das so gut macht, dass man sich danach den Freiraum schafft, um wieder innovativ zu sein. Mhm. Wenn man immer auf der Kante segelt, ne, immer so auf Messerschneide, gerade so ein bisschen in EBIT da im Positiven, dann schafft man sich niemals den Freiraum, den man braucht, um an Innovationen zu arbeiten. Und dann stimmt das aus meiner Sicht das Geschäftsmodell im Grunde nicht. Ne, da muss man nochmal an die Basics ran. Aber sobald man eben durch das, was man tut, genug Geld verdient, um sich Freiräume zu schaffen, um über Innovation nachzudenken, ist das plötzlich kein Spagat mehr, sondern ein sich selbst verstärkendes System. Und dahin muss ein Unternehmen kommen. Ein Unternehmen darf nicht, genau, und das hatten wir am Anfang, in die Falle tappen, dass ich mich jeden Tag nur um das Tagesgeschäft kümmere und keine Zeit mehr habe, über die Zukunft nachzudenken. Weil dann rennt man jedes Jahr erneut gegen eine Wand, gegen Dinge, die ich vielleicht vorher hätte antizipieren können, es aber aus Zeitmangel nicht getan habe. So, das muss ich natürlich die Waagschale halten. Ich kann jetzt nicht mehr Kraft in die Innovation stecken wie in das operative Geschäft.
Ja.
Aber ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich mir die Freiräume schaffe, das tun zu können. Auch wenn ich es dann nicht tue.
Spannend, ne?
Ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen erfolgsverwöhnt, weil die meiste Zeit meiner Karriere habe ich natürlich in digitalen Geschäftsmodellen gearbeitet. Und da sind natürlich, ich sag mal, Margeneffekte sehr viel stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen. Weil meistens geht es um Software, beziehungsweise um E-Commerce-Unternehmen oder Affiliate-Unternehmen, wo es letztendlich sehr hohe Margen gibt, bis zu 70-80%. Mhm. Darüber können manche Unternehmen nur...
Der eine oder andere wird jetzt überlegen, was mache ich
falsch? Was mache ich falsch, genau. Aber darum geht es gar nicht. Ne? Es geht darum, auch da gibt es viele Beispiele, die das eben nicht schaffen, die auch nur bei 5 oder 10% sind. Natürlich sieht man immer die Spitze des Eisbergs glänzt immer.
Klar. Hm?
Da sieht man die es geschafft haben, die ach so viel Geld verdienen, aber man vergisst die 100.000, 100 Millionen anderen, die es eben nicht geschafft haben, die auf dem Weg gescheitert sind. So. Und ja, wenn man es geschafft hat, dann sollte man aber auch nicht, jetzt kommen wir wieder genau ganz zum Anfang, darauf verharren, ach, es läuft ja alles so gut. Weil das läuft dann morgen nicht mehr so gut, wenn man nicht jetzt dafür sorgt, dass es morgen wieder so gut läuft. Und das bedeutet, die Innovationskraft zu stärken. Das bedeutet, an seiner Agilität und Robustheit zu arbeiten. Und das muss Hand in Hand gehen. Natürlich, wenn jetzt gerade der Hof brennt, da muss ich den Hof löschen. Ich darf aber nicht vergessen, mal an der Wasserpumpe zu arbeiten, damit ich nicht mehr mit den Eimern den Hof löschen muss. Das sehe ich nicht, aber nicht als Spagat, das sehe ich als notwendig an für das Überleben eines jeden Unternehmens.
Ja, absolut. Also du sprichst ja auch so eine gewisse Selbstdisruption an oder auch vielleicht eine Selbstkanalisierung, sodass man sich selbst überlegt, wie kann ich eigentlich mein Geschäftsmodell vielleicht auch ein bisschen auseinanderlegen, um zu gucken, was bleibt davon übrig am Ende des Tages, was ist zukunftsfähig, was ist nicht, um eben gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass es mich irgendwann trifft zu einem Zeitpunkt, den ich nicht bestimmen kann, wo ich dann überrascht werde auf einmal und dann ganz viele Dinge zusammenkommen.
Ganz genau. Aber das bedingt auch, dass ich das nicht alleine mache.
Absolut.
Du brauchst die Köpfe in deiner Unternehmung, in deiner Organisation, die in der Lage sind, diesen Weg mitzudenken und mitzugehen. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben in Bezug auf Talentförderung. Du brauchst einen gewissen Grad an Menschen, die in der Lage sind, das Geschäft zu ändern und verändern zu wollen.
Ja.
Viele Unternehmen scheitern daran, weil die Mitarbeiter nicht mitziehen. Das hat auch wieder mit Storytelling zu tun, das hat mit Talent zu tun, etc. Man muss die Menschen auf der Reise mitnehmen, um ihnen die Ängste vor der Veränderung zu nehmen. Mhm. Und ja, Veränderungen bringen immer auch Veränderungen des eigenen Arbeitslebens mit. Und davor haben die Menschen Angst. Aber die kann man ihnen nehmen. Durch Vorbildfunktionen, durch die Vision, die man skizziert. Und vor allem, dass man Teams bildet, die in der Lage sind, das nach vorne zu treiben.
Total spannend, ja? Die Sehnsucht nach dem Neuen immer wieder aufs Neue anzuschürfen. Ja? Total, total schön. Ja? Jetzt abschließende Frage, wenn du Unternehmerinnen und Unternehmen einen zentralen Impuls mitgeben kannst, wie sie ihre Leidenschaft erfolgreich ins Business integrieren, was wären das?
Es gibt aus meiner Sicht... Ein Freund, mein Steuerberater, hat mal gesagt, das Leben ist eigentlich ein laufender Selbstbetrug. Er ist jetzt auch Steuerberater.
Aus einer anderen Perspektive draufgeschaut.
Aber steckt schon etwas Wahres drin. Also sind wir mal ganz ehrlich. Nicht jeder Tag ist schön.
Ja.
Und oftmals sitzt man abends oder morgens vor einem Berg, wo man denkt, oh Gott, wie komme ich da hoch? Mhm. Mir hilft es, immer sehr, sehr klar zu identifizieren, woran liegt das denn jetzt, dass ich darauf gerade keine Lust habe? Woran liegt das denn, dass ich jetzt am liebsten was anderes machen würde? Und meistens liegt es einfach daran, dass ich nicht mit dem Herzen bei der Sache bin. Mhm. Und ich glaube, wenn ein Unternehmer an dem Punkt ist, das an sich zu erkennen, sollte er erstmal bei sich selbst überlegen, ist er noch am richtigen Punkt. Wo er persönlich hin will. Ist das, was er tut, ist das, was sein Geschäft tut, denn überhaupt noch das, was er eigentlich will, dass es tut und daran glaubt?
Ja.
Wenn er das tut und das ist einfach nur ein schlechter Tag, dann ist es ein bisschen Selbstbetrug. Ich sage mir zum Beispiel immer, das Leben ist schön, es gibt keinen besseren Tag als heute und es hilft, man muss es sich sagen, positives Denken.
Und die Affirmation, ne?
Ja, natürlich, das ist wichtig. Ne? Ja. Und manchmal hilft auch einfach mit einem guten Freund oder alten Kollegen oder anderen Unternehmerfreund was essen zu gehen und sich auszutauschen. Und siehe da,
Die eigenen Probleme wirken gar nicht mehr
wie Probleme. Die eigenen Probleme wirken gar nicht mehr so groß und jeder hat das gleiche Problem und jeder kocht nur mit Wasser. Das ist ganz wichtig zu erkennen, aber vor allem in den dunklen Stunden hilft es viel.
Anne, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für den spannenden Austausch heute. Ich bin absolut überzeugt davon, dass unsere Zuhörer es genossen haben und sicherlich auch mehr als einmal anhören werden, um die doch sehr vielen Impulse überhaupt alle aufnehmen zu können. Also von daher vielen, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne, Tobi. Immer gerne wieder.
Und wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Impulse für den persönlichen Entscheideralltag, dem empfehle ich unseren YouTube-Kanal wie auch unseren Webkiosk unter webkiosk.umsetzungsprofis.de oder sich natürlich auch mit uns beiden auf LinkedIn zu vernetzen. Deswegen mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge oder vielleicht ja gleich schon auf LinkedIn.